Am Hochfest der Geburt des Vorläufers von Jesus. Ein herzliches Willkommen zu dieser Spiritualitätssendung, sagt Gabi Fröhlich. Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Jesus sagt das von seinem Cousin Johannes. Johannes war ein Gigant seiner Zeit. Nicht nur die Bibel weiß von ihm. Der jüdische Geschichtsschreiber Flavius Josephus schreibt, dass wegen der wunderbaren Anziehungskraft der Reden des Johannes gewaltige Menschenmengen zu ihm strömten. Flavius Josephus bestätigt auch die biblischen Berichte, dass Johannes von Herodes Antipas hingerichtet wurde. Herodes verlor später einen Feldzug gegen die benachbarten Nabatäer und das Volk war fest davon überzeugt, dass Gott ihn dadurch seinen Zorn über die Enthauptung des Johannes spüren ließ. Laut den biblischen Berichten war Johannes ein Cousin zweiten Grades von Jesus. Die beiden Mütter waren Cousinen. Zum ersten Mal begegneten sie sich, als ihre beiden Mütter schwanger mit ihnen waren. Johannes hatte demnach schon als Ungeborenes prophetische Fähigkeiten und machte seiner Mutter durch Hüpfen in ihrem Leib klar, dass da die Mutter des Messias vor ihr stand. Ob die beiden sich später noch öfter begegnet sind, wissen wir nicht, bis auf jene entscheidende Begegnung dann am Jordan. Aber davon später mehr. Wir sprechen also heute über Johannes, den Heuschreckenesser, und zwar mit Pater Hubertus Freiberg. Er ist geistlicher Leiter des Tagungshauses Regina Pazis in Leutkirch. Herzlich willkommen, Pater Hubertus.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pater Hubertus, auf Bildern und Ikonen wird Johannes der Täufer meistens als ziemlich wilder Geselle dargestellt. Man zeigt ihn bekleidet mit einem Fell, oft hat er zottelige Haare und einen sehr strengen, flammenden Blick. Entspricht das dem Bild, das wir von ihm aus der Bibel und auch den historischen Quellen wissen?
Ja, es entspricht zumindest insofern der Heiligen Schrift, weil in der Heiligen Schrift wird das im Johannesevangelium und auch im Markusevangelium so beschrieben, dass er so gekleidet ist und dass er auch diese Mahlzeiten so zu sich nimmt. Es ist für Kinder immer am schönsten in einer Kirche, wo es viele Heilige gibt, kann man den Johannes den Täufer schnell entdecken, weil er eben der Zerzauste, der Verstrubelte, der etwas Verwegene ist und so auch häufig dargestellt wird. Und so können wir sagen, dass Johannes der Täufer eben nicht ein Angepasster ist, der nicht mit dem Mainstream, mit dem Zeitgeist, mit dem Allgemeingültigen mitläuft, sondern dass er eigentlich ein Gegenbild gegen das Übliche, gegen das, was die Lebensrealität und die Lebenswirklichkeit der Menschen damals in Jerusalem ausgemacht haben, dass er da ein Anti-Held, würde man es vielleicht auch in der Filmsprache sagen, ist und er somit heraussticht aus all denen, die zu dieser Zeit verkündet haben.
Heuschrecken essen und wilden Honig, so sagt das Evangelium, das war das, was Johannes aß, als er in der Wüste war. Hat das auch noch eine besondere Bedeutung? Was sagt das uns über Johannes, diese Heuschrecken, wilder Honig?
Also ich muss gestehen, dass ich mich mit der Symbolik nicht näher beschäftigt habe. Wenn ich es aber deute, ist es so, dass er eben keine gepflegten Mahlzeiten einnimmt, dass er bei keinen Gastmählern, dass er keinen Haushalt führt in dem Sinne, wo er Gäste beherbergt. Das ist so ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass er von dem, was ihm die Umgebung gibt, ernährt. Also wir würden heute vielleicht sagen, er ernährt sich autark. Das, was ihm Bach und Umgebung bieten, von dem ernährt er sich. Also auch ein Zeichen des Nichtwirtschaftens, des Nichthaushaltens, des nicht sich festmachen an Irdischen, sondern auch in dieser Bescheidenheit, in der Askese, er wird ja auch der Asket oft genannt, deutlich zu machen, dass auch sein ganzes Leben ein nichtbürgerliches Leben im eigentlichen Sinne des Wortes ist.
Ja, Heuschrecken klingt für uns vielleicht auch ein bisschen abstrus. Ich glaube, in anderen Kulturen sind sie durchaus ein Nahrungsmittel, aber dick wird man davon wahrscheinlich nicht. Johannes war ein Bußprediger. Wenn ich mir vorstelle, heute würde sich jemand zum Beispiel an den Rhein stellen, irgendwo an die Rheinuferpromenade in Köln etwa, und die Leute dazu aufrufen, umzukehren, von ihren Sünden abzulassen, Buße zu tun und sich von Gott reinigen zu lassen, da hätte man wahrscheinlich wenig Erfolg mit. Also der Zeitgenosse von Johannes, Flavius Josephus, berichtet hingegen, wie auch die Bibel, dass Menschenmassen zu ihm strömten auf seine Predigten hin. Was hat Johannes wohl für die Menschen seiner Zeit so anziehend gemacht?
Ja, also das eine ist, dass es ja heißt, ganz Jerusalem strömten zu ihm hinaus. Und dann heißt es auch, dass die Menschen sich fragten, ist er der Messias? Und dann auf die Frage der Priester, die zu ihm kommen im Johannesevangelium, da sagt er ganz klar, ich bin es nicht. Also die Erwartung der damaligen Zeit, es wird der Messias kommen, also der Heilsbringer, das muss man sagen, das ist sicherlich richtig gewesen. Und es muss ein flammender Prediger gewesen sein, weil er, wir werden es ja später noch sehen, jetzt wirklich den Leuten klar gemacht hat, so geht's nicht weiter. Ihr müsst umkehren, ihr müsst euch von eurer Raffgier, von eurem Habenwollen, von eurer Überfülle befreien, um euch zu bereiten für das Himmelreich. Also ja. Tut er schon sehr deutlich den Jüngern und den Menschen, die da hinkommen, wir würden salopp heute sagen, den Ross runter. Oder man könnte auch sagen, er hat sicher keine Beratungsfirma in Auftrag gegeben, die jetzt Public Relation ihn berät, wie am werbewirksamsten er seine Botschaft verkündet, sondern die Botschaft, die ihm von Gott gegeben ist, dieses Ausgesandtsein als Rufer in der Wüste, das Licht, all diese Sachen, wie es die Heilige Schrift im Jesaja zum Beispiel benennt, das macht ihn natürlich außergewöhnlich. Er muss also sehr authentisch gewesen sein in seiner Gottesbeziehung und sehr authentisch in dem, was er den Menschen antwortet, was sie tun sollen. Er ist vielleicht auch ein Lebensberater, denn es heißt, sie fragt die Leute, was sollen wir also tun? Und dann antwortete er ihnen. Also auch dieses Wort Gottes zu verkünden, Lebensberatung, authentisch sein, das ist, glaube ich, das, was ihn sicherlich am stärksten ausmacht.
Können wir uns für unsere Zeit vielleicht auch noch mal wieder vor Augen führen? Nicht? Sie sagten eben, es ist kein Berater für Public Relations, also die Botschaft war nicht angenehm, nicht geschliffen und schon gar nicht stromlinienförmig. Das heißt, könnten wir uns auch in der Kirche Johannes zum Vorbild nehmen, indem wir uns sagen, es kommt darauf an, dass wir authentisch sind und es darf ruhig ein paar Ecken und Kanten haben?
Ja, also der war nun sehr kantig und eckig und für unsere heutige Zeit müssen wir natürlich sagen, weichgespültes bürgerliches Christentum, also Nettigkeitschristentum oder reines sozialethisches Christentum, das braucht niemand. Das ist langweilig, das ist uninteressant. Wir sehen ja auch, dass in der Tat Ordensgemeinschaften wie die Kartäuser oder die wirklich in einer schlichten Weise ihr Leben leben, dass die am interessantesten für die Menschen sind. Also Johannes der Täufer ist sicherlich ein Vorbild für uns, klare Kante zu zeigen. Insofern, er sagt ja, bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Also wir können nicht sagen, wir sind ja katholisch oder wir sind Christen, also wird schon alles gut werden, sondern er sagt ganz klar, ihr seid eine Schlangenbrut. Wer hat euch gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Und das ist sehr klar. Johannes sagt, es wird ein Gericht geben. Ihr habt Sünden und wenn ihr eure Sünden bekennt und umkehrt, dann werdet ihr diesem Gericht entrinnen können. Und somit ist er wirklich ein Aufscheucher, würde ich mal sagen, der den Menschen sehr deutlich klar macht, was in der Heiligen Schrift steht und was der Herr ihnen aufgetragen hat zu sagen.
Er war selbst eine kantige, eine radikale Gestalt, der herausragende Prophet des Alten Bundes, der bereits in den Neuen Bund hineinragt. Sie haben gesagt, also er hat sehr radikal gelebt. Hat er die Menschen dazu aufgefordert, genauso radikal zu leben wie er?
Das ist ja das Interessante am Johannes, dass er, so wie es in der Heiligen Schrift haben, gar nichts für sich erstmal sucht. Also er sucht keine Menschen, um sich zu scharen. Die Jünger, die bei ihm sind, die verweist er zu Jesus hin. Und dann fragen ihn die Leute, was sollen wir tun? Und da sagt er zum Beispiel, wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon. Der keines hat, wer zu essen hat, handle ebenso. Die Zöllner sollen sich taufen zu lassen. Und zu denen sagt er, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Zu den Soldaten sagt er, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Also da können wir sagen, er sagt eigentlich, wenn ich es vereinfache, lebt anständig, lebt nach den Geboten. Ihr müsst nicht Außergewöhnliches tun, sondern ihr müsst nur das tun, was, wenn wir es im Vaterunser sagen, dem Willen des Vaters entspricht. Und das macht ihn ja auch sehr sympathisch. Also er fordert jetzt nicht das Volk auf, auch in der Wüste zu leben, auch Heuschrecken zu essen, auch unbehaust zu sein. Das ist vielleicht auch noch ein Verweis von ihm, diese Unbehaustsamkeit des Irdischen, dass er eben so in Gott zu Hause ist, dass er das irdische Behausung gar nicht braucht. Aber das gesteht er den Menschen zu. Also er fordert auch die Soldaten nicht auf, hört auf mit eurem Arbeit, oder die Zöllner nicht, hört auf mit eurem Tun, sondern tut das, was euch gemäß ist. Wir würden vielleicht katholisch sagen, die Tugend des Maßhaltens lehrt er die Menschen. Ja? Dass sie teilen sollen, dass sie nicht im Übermaß leben sollen, dass sie aufeinander achten sollen. Also diese Bereitschaft, die Menschen auch mit dem Blick auf die anderen sozial zu verweisen. Du hast auch Verpflichtung für deinen Bruder, für deinen Nachbarn, für die Menschen in deiner Umgebung.
Also Johannes, der Heuschreckenesser, durchaus ein Prophet für den Alltag. Es wird immer wieder mal gesagt, Johannes habe dieser jüdischen Sekte der Essener nahe gestanden. Die hätten auch so radikal außerhalb der Stadt gelebt. Die Essener lehnten den Tempelkult ab und haben eine möglichst spirituelle, sehr radikale Lebensweise auch in der Nähe des Toten Meers, in der Wüste gelebt. Ist da was dran, dass Johannes da zugehört habe?
Also es wird immer wieder so gedeutet, dass er zumindest eine Zeit dort war. Es wurde auch eine Zeit lang spekuliert, ob Jesus bei den Essenern gelebt hat. Wenn ich es recht weiß, haben wir den Essenern ja die Quellenfunde in Qumran zu verdanken, die dort gefunden worden sind. Und es ist kein biblischer Befund, dass er bei den Essenern war, aber für all diejenigen, die die Sekte der Essener studiert haben und deren Botschaft auch der Radikalität wahrgenommen haben, können sich gut vorstellen, dass Johannes auch eine Zeit lang bei ihnen war oder zu ihnen in die Schule gegangen ist. Und als er dann eben dieses Wort des Jesaja Kapitel 40 wahrnimmt oder in die Tat umsetzt, wo es heißt, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Da wird er dann alleine in der Wüste gewesen sein. Wobei, wenn dieser Mengen von Zustrom gekommen ist, kann man sich schon auch vorstellen, dass andere bei ihm waren, um ihm geholfen haben, auch diesen Strom zu bewältigen.
soweit ich es weiß, hat da die Bibelforschung im Heiligen Land selbst auch sich bemüht um dieses Thema und gesagt, also zumindest was Jesus angeht, dass da auf der einen Seite vielleicht ein paar Berührungspunkte mit den Essenern waren, eben was die Radikalität und die Innerlichkeit, Spiritualität angeht. Auf der anderen Seite aber auch ein großer Unterschied, zum Beispiel, dass Jesus in den Tempel in Jerusalem ging, der von den Essenern abgelehnt wurde, und dass er seinen Weg durch die Mitte des jüdischen Volkes gewählt hat, also nicht eine Existenz am Rande gelebt hat, sondern wirklich durch die Mitte des jüdischen Volkes weiter samt Tempelkult und allem durchgegangen ist. Und da hat auch die klare Abgrenzung auf der anderen Seite. Kommen wir mal zu der Beziehung Johannes, Jesus selber. Die beginnt ja schon vor der Geburt der beiden. Laut biblischem Bericht, Maria erfährt vom Engel, dem Engel Gabriel, der die Geburt ihres Sohnes ankündigt, dass auch ihre Cousine Elisabeth, die bereits in die Jahre gekommen ist, schwanger ist. Und die Bibel berichtet, dass Maria dann aus Nazareth nach Jerusalem eilt. Die christliche Tradition hat diese Begegnung zwischen den beiden in dem Ort Enkarim vor den Toren Jerusalems verortet. Zacharias war Priester im Jerusalemer Tempel und er muss bei Enkarim eine Art Landhaus gehabt haben, sagt man. Dorthin soll sich die schwangere Elisabeth zurückgezogen haben und dorthin ging Maria, um sie aufzusuchen. Wissen wir, warum Maria es dorthin zog?
Also es ist natürlich erstmal eine Sensation. Elisabeth ging es ja so, sie war schon im vorgerückten Alter, heißt es bei Lukas. Sie konnte keine Kinder bekommen und jetzt bekommt sie im hohen Alter ein Kind. Das ist sicher sehr außergewöhnlich in der damaligen Zeit gewesen. Und Maria, dadurch, dass der Engel diesen Verweis an Elisabeth macht, ist das quasi der Garantieschein, dass das stimmt, was der Engel sagt. Und gleichzeitig auch ein Sendungsauftrag, könnten wir sagen, bei Elisabeth zu sein, bei ihr zu verweilen. Und dann ist es auch naheliegend, dass verwandte Frauen, wenn ein Kind erwartet wurde, gerade in den letzten Monaten, wenn es dann auch bei der schweren Hausarbeit, dass es da jüngere Verwandte gab, die da helfen. Das war sehr üblich in der Zeit, ist ja heute auch in vielen Familien üblich. Und daher ist Maria dorthin geeilt, um wirklich zu schauen, da konnte sie jetzt ja ganz eindeutig klar haben, habe ich nur geträumt, habe ich mir was eingebildet oder stimmt es alles, was hier jetzt passiert ist?
Vielleicht auch die Sehnsucht, sich mit jemandem austauschen zu können, dem auch etwas Wundersames passiert ist. Vielleicht auch ganz einfach als junge Frau zu lernen, wie das so ist, Schwangerschaft, Geburt und so weiter.
Das ist dann das Nächste auch, ja. Also das ist sicher sehr vielschichtig.
Diese Begegnung zwischen den beiden schwangeren Frauen, den ungeborenen Kindern, was sagt die uns für unsere heutige Zeit?
Ja, also ich finde es eine unglaublich positive Geschichte aus der Heiligen Schrift. Sie ist für mich das Paradebild, was Begegnung, Beziehung ausmacht. Diese beiden Frauen treffen einander. Sie haben beide, Sie müssen sich vorstellen, ein kleines Dorf, wo seit Jahren oder Jahrzehnten eine Frau lebt, die keine Kinder bekam. Da war sie natürlich, das wird ja auch beschrieben, das Gespött der Leute. Und jetzt bekommt die plötzlich ein Kind. Also das ist sicherlich nicht ganz einfach. Und genauso mit Maria. Sie kommen beide also aus ganz schwierigen existenziellen Erfahrungen und kommen jetzt nicht zusammen als erstes und sagen, oh je, was ist denn uns Schreckliches passiert? Stell dir mal vor, was mir passiert ist. Sondern sie kommen zusammen und das Erste, was Maria und Elisabeth tun, sie verweisen auf den Herrn. Wie kommt es, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Also auch da zur Erkenntnis, dass Elisabeth ein Wissen haben musste. Und Maria beginnt dann den Lobgesang, das sogenannte Magnificat, also dieses Loblied, das die Kirche dann aufgenommen hat und jeden Abend in der Vesper singt. Das ist also das Erste. Wir lernen bei dieser Begegnung dort, wo zwei Menschen einander begegnen und als Erstes auf den Herrn schauen und den Lobpreis singen, dürfen wir erfahren, dass Gott wirklich bei ihnen ist. Das Zweite ist, und das ist sicherlich für die heutige Zeit besonders entscheidend, da wird berichtet, dass Johannes im Mutterleib vor Freude hüpft, als er den Gruß Mariens hörte. Er ist der Heilige Geist, ist über die beiden gekommen. Und das zeigt uns, dass schon auch diese biblische Erkenntnis, der Mensch ist von Anfang an Mensch, von Anfang an geistliches Wesen, der die Transzendenz, also das Geistliche, den Heiligen Geist auch erkennen und erfahren kann, darauf reagieren kann, ihn annehmen kann. Die Seele ist existent. Und das bedeutet für uns natürlich heute in zu diesem ganzen Thema des Lebensschutzes ein klares Ja. Das Leben ist von Anfang an da, es ist von Anfang an Mensch. Da fehlt nichts, da kommt nichts Neues hinzu, außer dann in den Sakramenten, sondern der Mensch entfaltet sich. Er ist in dieser verschmolzenen Eizelle mit dem Samen, ist er ganz Mensch und entwickelt sich nicht erst zum Menschen. Das bedeutet, wir erfahren also hier schon in frühester Zeit, dass es Beziehung möglich ist mit dem Kind im Mutterleib, sowohl die Mutter mit dem Kind, als auch dieses Kind quasi mit von Dingen, die außerhalb von den beiden sind. Ist auch die Frage, wie gehen Schwangere um, wo gehen sie hin, was hören sie, was tun sie für ihr Kind, was erlebt dieses Kind alles mit den Eltern. Und für uns natürlich im Lebensschutz ganz klar, wir haben keine Vollmacht, Leben zu töten, sei es noch so klein oder sei es noch so alt oder sei es noch so krank, sondern wir können in jeder Phase des menschlichen Daseins göttliches Leben begegnen, um es mal so auszudrücken, diesen Geist Gottes im anderen erfahren. Und deswegen dürfen wir diese Szene als Paradebild für die Lebensbewegung, Lebensrechtsbewegung, für das Ja zum Leben benennen, um somit auch deutlich zu machen, das ist nicht einfach Biologie, die da heranwächst, sondern da ist Geistliches und Geistiges schon gegenwärtig. Die Seele, der ganze Mensch ist da und kann dann eben auch vor Freude hüpfen.
Vom Mutterleib an habe ich dich gerufen. Der heilige Johannes der Täufer zeigt das ganz eindeutig, die Geschichten um ihn zeigen eindeutig, wie sich das auswirkt, eben dass ein Mensch ganz Mensch ist, auch schon mit prophetischen Gaben im Fall des Johannes ausgestattet im Mutterleib. Wir sprechen heute am Hochfest der Geburt des heiligen Johannes des Täufers über ihn, den Heuschreckenesser, die herausragende Gestalt, den Giganten der Bibel. Und wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter, denn natürlich Johannes hat dann die große Begegnung mit Jesus am Jordan gehabt und da wollen wir dann schauen, was diese Begegnung uns heute zu sagen hat. Johannes, der Heuschreckenesser, über ihn sprechen wir heute am Hochfest seiner Geburt mit Pater Hubertus Freiberg. Er ist geistlicher Leiter des Tagungshauses Regina Pazis in Leutkirch. Pater Hubertus, die Beziehung zwischen Johannes und Jesus begann bereits vor ihrer Geburt, das haben wir eben gehört. Man weiß nicht genau, ob sie sich als Kinder später weiter begegnet sind, als Verwandte war das durchaus möglich, zum Beispiel bei den großen Festen, zu denen Jesus ja nach Jerusalem auch gepilgert ist mit seiner Familie, aber Näheres wissen wir darüber nicht. Die Bibel berichtet uns dann von dieser entscheidenden Begegnung am Jordan. Vielleicht schildern Sie die uns noch mal genauer.
Ja, wir müssen uns vorstellen, liebe Zuhörer, da ist also in dieser Ferne dieses Jordans, in dieser Verlassenheit, dieses Ausgegrenztsein, steht dieser Johannes der Täufer und sagt den Menschen, ihr seid Sünder, ihr müsst umkehren, bekehrt euch, richtet euch auf das wirkliche Leben ein, lasst alles an Habsucht, an haben wollen, besitzen, ergreifen hinter euch und handelt nach den normalen Gegebenheiten, die vorgegeben sind. Und das mit einer Sprachgewalt ebnet dem Herrn die Wege, Berge werden zu Eben und die Täler. Da sehen wir also, da ist ein Mann, der wirklich ein großes Charisma hat. Und in dieser Menge taucht dann Jesus auf. Und Jesus ist da bislang relativ unscheinbar. Auch allein kommt er da an. Johannes sagt, auch ich habe ihn vorher nicht gekannt. Da bin ich mir nicht sicher, ob er darauf hinverweist, dass er nicht wirklich gekannt hat, dass er Gottes Sohn ist und einfach ihn als seinen Verwandten gesehen hat, oder ob er ihm tatsächlich nicht begegnet ist, was mir, wie Sie es auch gerade sagten, Frau Fröhlich, gar nicht so wahrscheinlich erscheint, sondern mir scheint es auch eher, dass man verwandtschaftliche Kontakte hatte. Aber das wissen wir nicht ganz genau. Und dann kommt also, wird er von den Pharisäern hart angegangen, und dann sah er Jesus auf sich zukommen, so heißt es im Johannesevangelium, und sagt: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist von dem, dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war, und so weiter. Da ruft er also zu, schaut, das, was ich gepredigt habe und auf den hin es hingehen soll, der Messias, das ist dieser hier. Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und das finde ich sehr beeindruckend, dass wir in jeder heiligen Messe steht plötzlich hinter dem Altar, wenn der Priester die Hostie erhebt, ruft gleichsam aus dem Off, würde man in der Filmsprache sagen, ruft Johannes hervor: Seht doch, das ist der, den ich euch verkündige. Das ist der, der euch die Sünden wegnimmt. Und wir erleben dann, dass Jesus zu ihm geht, sich von ihm taufen lassen möchte. Und er weist es weit von sich, Johannes. Er möchte es nicht. Und aber Jesus bedeutet ihm, dass er es tun solle. Und als er es tut, öffnet sich der Himmel, spaltet sich der Himmel, und als er aus dem Wasser herauskam, aus dem Wasser auferstanden ist, heißt es bei Markus, da öffnet sich der Himmel und die Stimme des Vaters ruft: Seht, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Die Menschen nehmen das vermutlich auch wahr, diese Stimme. Und wir müssen uns ja fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dieser Taufe des Johannes und warum lässt sich Jesus taufen und gibt nachher einen anderen Taufauftrag? Johannes lehrt eine Umkehrtaufe. Der Mensch bekennt also seine Sünde, steigt ihm das Wasser und symbolisch wird er gereinigt und lässt gleichsam die Sünden abwaschen. Das ist ein Bußakt, könnten wir sagen. Und von Paulus hören wir später, dass er in einer Gemeinde ist und fragt: Habt ihr schon mal was vom Heiligen Geist gehört? Und habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und da sagen die Menschen: Wir haben ihn noch nicht einmal von ihm gehört. Ja, welche Taufe habt ihr empfangen? Ja, die Taufe des Johannes. Und da sagt dann Paulus: Ich taufe euch und dann werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Und dann konnten sie in Sprachen sprechen. Er berührte sie. Also der Auftrag Jesu: Tauft alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ist also ein Sendungsauftrag, Anteil zu haben am göttlichen Leben. Es ist ein Gnadengeschenk, das von Gott her dem Menschen zukommt und der Mensch durch sein Leben diese Taufe, dieses Ja zu Gott bestärkt und lebt und er somit Tempel des Heiligen Geistes wird, Glied am Leib Christi wird. Und bei Johannes ist es wirklich dieser Bußritus, den wir auch in der Osterzeit oder sonst auch sonntags in der Messe haben, wenn wir unsere Schuld bekennen und der Priester mit dem Weihwasser durch die Reihen geht und dieses Asperges me, das besprenge mich Herr, betet, so dass wir da von den Sünden symbolisch reingewaschen werden. Wir könnten auch sagen, das Weihwasser nehmen, wenn wir in die Kirche kommen, das ist jedes Mal auch so eine Erneuerung. Das ist also diese Situation. Plötzlich geschieht, dass vom Himmel die Stimme kommt und sagt, der ist es. Zuerst sagt es Johannes, das ist der Leib, das ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und dann kommt die Stimme vom Himmel, dies ist mein auserwählter Sohn, an dem habe ich gefallen. Also das ist eine unglaubliche Szene, die aber dann doch sehr schlicht weitergeht. Nämlich, da heißt es dann, dass Jesus am nächsten Tag wieder da ist. Und als Jesus vorbeiging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte es wieder, seht das Lamm Gottes. Und dann heißt es im Johannesevangelium im ersten Kapitel weiter, die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Jesus wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Und er sagte, kommt und seht. Das ist also eine kurze Beschreibung dieser Begegnung. Und wenn Jesus sich in die Reihe, das möchte ich noch kurz anfügen, wenn Jesus sich in die Reihe der gläubigen, einfachen Menschen da einstellt, dann stellt er sich zum einen in diesen Strom der Menschheitsgeschichte von Anfang bis heute hinein. Er gehört dazu, er ist ganz Mensch. Und in diesem ganzen Menschsein trägt er, das Lamm Gottes, die Sünde der Welt. Er symbolisiert also, ich nehme alle eure Sünde auf mich und trage sie. Und das wird dann vom Himmel bestätigt. Und im Markus-Evangelium heißt es in der Urtext, da, dass er aus dem Wasser auferstand, also ein Verweis auch auf die Auferstehung hin, dieser Tod, dieses Hinabsteigen in das Wasser, symbolisiert ja auch den Tod des eigenen sündigen Ichs. Und er besiegt diesen Tod durch sein Auferstehen und gewährt uns somit, dass unsere Sünden, die wir bereit sind abzuladen, tatsächlich von ihm auf sich genommen worden sind. Das ist so eine kurze Beschreibung.
Eine kurze Beschreibung dieser Szene. Wir hören dann ja später auch im Johannesevangelium, wie diese Begegnung dieser beiden Jünger mit Jesus weitergeht, die da von Johannes zu Jesus geschickt wurden. Es ist aber dennoch so, man könnte ja auch fragen, warum schloss Johannes sich selbst nicht Jesus an? Und er hatte ja auch noch weiterhin Jünger. Später schickt er ja dann mal seine Jünger noch zu Jesus. Also das erscheint mir erstaunlich, dass dann dennoch immer noch weiter Jünger bei Johannes blieben.
Ja, also er hatte ja dieses Charisma und auch diesen Sendungsauftrag. Und wir könnten so sagen, dass der heilige Johannes eben dieser Wegbereiter ist, dass er Menschen erst einmal die Augen öffnet für das, dass der Messias kommt, dass er wirklich da ist, dass es eine Notwendigkeit ist, dass wir jemanden brauchen, der uns von unseren Sünden befreit, dass wir sündigen. Und so ist Johannes quasi wirklich derjenige, der die Menschen bereitet, dass sie Jesus begegnen können. Und so nenne ich es manchmal auch, wenn Prediger, die eine auch sehr wortgewaltig sind und auf Christus hinweisen, aber nicht zur Kirche gehören, nenne ich auch manchmal, dass sie auch einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen sich bekehren, umkehren, einen Johannesdienst quasi tun und wir diese nicht immer gleich, nur weil sie nicht der Kirche angehören, verurteilen dürfen oder verunglimpfen dürfen, sondern wir müssen eigentlich sagen, ihr macht einen wesentlichen Dienst, ihr führt die Menschen zu Gott hin und in der katholischen Kirche wird dann den Menschen diese Gnade weitergegeben, indem sie auch die Sakramente kennenlernen dürfen und dann in der Fülle aus den Gnaden heraus leben können.
einen Johannesdienst tun, auch wenn man sich der Gemeinschaft Jesu, in dem Fall bei uns in unserer heutigen Zeit der Kirche, aus unserer Perspektive nicht angeschlossen hat. Es ist ja so, dass auch manchmal an einer Stelle die Jünger Jesu auch sagen, ja, über jemanden, der offensichtlich auch im Namen Jesu handelt und dann sie unzufrieden damit, dass er sich nicht anschließt, werden sie auch von Jesus zurechtgewiesen.
Ja, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, sagt er einmal erst. Und ich denke, dass wir da weniger die Konfrontation unter den Christen auch suchen müssen, sondern erstmal gemeinsam die Menschen zu Christus führen, um sie dann auch immer tiefer hinein in die Fülle zu führen und nicht zu sagen, weil der nicht so ist wie ich, drum ist es schlecht, was du da machst.
Die Bibel berichtet dann von der Gefangennahme des Johannes durch Herodes. Auch das wird übrigens durch den Geschichtsschreiber Flavius Josephus belegt, sogar relativ ausführlich. Was war der Hintergrund für die Gefangennahme?
Also der biblische Kontext ist ein bisschen ein anderes wie der politische, der auch gedeutet wird. Der biblische Kontext ist, dass Johannes der Täufer sehr deutlich dieses Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen, auch verkündet hat und diesem König gesagt hat, der eben die Frau seines Bruders geehelicht hat, du sollst nicht die Ehe brechen. Und das ist Unrecht, was du da tust. Und das hat den Herodes in Unruhe versetzt, weil er zum einen merkt, das Volk hört auf Johannes. Da hat er Angst, dass das Volk von ihm aufgehetzt wird. Und zum anderen merkte er, dass er die Wahrheit sagt. Er ist immer wieder gerne zu ihm gegangen und wollte ihn auch schützen. Aber die Herodias, diese Frau seines Bruders, die er ehelichte, nutzte, so der biblische Befund, ein Festmahl, um dann die Tochter von ihr, Salome, tanzte und vor lauter Überschwang und Freude verspricht er alles dieser Welt, diesem Kind. Und dieses Kind fragt die Mutter, was soll ich mir wünschen? Und da wittert sie ihre Stunde und sagt, den Kopf des Johannes des Täufers. Er ist also ein frühes Opfer der Frage, ist es erlaubt, geschieden, wieder verheiratet zu sein? Und da ist er, sag ich mal, ein Vorläufer auch von dem englischen Märtyrer Thomas Morus, wenn ich mich jetzt nicht vertäusche, meine ich. Also es gibt Johannes der Täufer ist quasi deswegen umgebracht worden, weil er die Sünde des Königs gebrandmarkt hat und eben besonders auch dieses Unrecht, dass er die Frau seines Bruders geehelicht hat.
So einer, der sich auch nicht gescheut hat, zu sagen, was er als richtig erkannt hatte und der dieses Bekenntnis auch auf Todesgefahr hin weiter an dem festgehalten hat. Auch das sicher etwas, was wir von Johannes lernen können. Auf der einen Seite eben dieses Festhalten daran, dass eine Ehe einfach ein Bündnis ist, eine Verpflichtung und man das nicht einfach so leicht, wie Herodes auf jeden Fall das getan hat, einfach so brechen kann. Und auf der anderen Seite auch ein Vorbild für uns, dass er selbst in der Todesgefahr noch an seinem Bekenntnis festgehalten hat.
Dieses Gelegen und Ungelegen, die Wahrheit zu sagen, das können wir an ihm wirklich gut ablesen. Und auch, dass die Wahrheit ja doch eine Faszination hat. Herodes hat Johannes ja zuerst nicht umbringen lassen wollen. Er hat ihn nur ins Gefängnis gesperrt, dass er die anderen nicht aufwiegelt, aber ging immer wieder, um ihn zu hören. Und da merken wir eben, dass wir dort, wo wir die Wahrheit verkünden und sie auch so verkünden, dass wirklich Christus hindurch scheint, also um des Menschen willen die Wahrheit zu verkünden, nicht um Regeln zu verkünden. Wenn wir sagen, das ist verboten und das ist erlaubt und das darfst du nicht, das ist gar nicht so sehr der Sinn, sondern Johannes möchte auch um dieses Herodes willen dem sagen, was tust du da, mit was für einer Sünde belastest du dich da, achte auf dein Leben und das konnte eben Herodias nicht ertragen. Und das ist ein Zeichen, wie wir es häufig machen, dass Menschen, die uns unbequem sind, wir dann versuchen, weg loszubekommen, zu kündigen oder zu vertreiben oder nicht mehr zu wählen oder dass wir dann selber abhauen. Eins von diesen beiden Reaktionsmustern ist ja da häufig gegeben. Und so wird also praktisch noch mehr Unrecht aufgeladen. Und Johannes zeigt uns also, sagt den Menschen, sie sollen nicht das Unrecht auf sich laden, da müssen sie schwer dann tragen. Lieber gebe ich mein Leben dafür, als dass man mir nachsagen könnte, ich habe den Menschen nicht die Wahrheit gesagt.
Wir sprechen in dieser Spiritualitätssendung über Johannes, den Täufer, den Heuschreckenesser, den unbequemen Propheten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch etwas dazu beitragen möchten, vielleicht auch eine Frage haben über Johannes, Sie können sich jetzt gerne an Pater Hubertus Freiberg wenden unter der Hörernummer 089 517 008 008. Also Ihre Fragen sind uns herzlich willkommen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Wir sprechen über Johannes, den Täufer, am Gedenktag seiner Geburt mit Pater Hubertus Freiberg. Und ich begrüße Frau Krämer in dieser Sendung. Grüße Gott, Frau Krämer.
Ja, grüß Gott, Frau Freiberg. Vergelt's Gott, Pater Hubert Freiberg. Ich wollte nur noch jetzt eins fragen. Gibt es denn da nicht einen ganz großen Zusammenhang? Und zwar wegen diesen vorgegebenen Gegebenheiten, sowohl Zacharias als auch Elisabeth und natürlich die Mutter Gottes. Sie haben ja ganz nach dem Willen Gottes gelebt und sie haben die Position der ersten Tafel nicht verschoben. Das war die Voraussetzung. Und dann haben wir jetzt die Stelle aus 2. Timotheus Brief 3. Und das aber bedenke wohl, dass für die letzten Tage schwere Zeiten bevorstehen. Die Menschen werden selbstsüchtig sein und so weiter und so fort, ungehorsam, gottlos und die Lüste mehr lieben als Gott. Und wenn man jetzt dann an Blaise Pascal denkt, der ja auch immer gesagt hat, also wenn Sie mit den Vergnügungen aufhören würden, würden Sie sofort glauben.
Gut. Das heißt, die Frage von Ihnen, Frau Krämer, ist, zeigt Johannes, das Schicksal des Johannes nicht wirklich, dass das auch so ist? Das, was Paulus im Timotheusbrief sagt?
Er hat klar das Gebot Gottes verteidigt.
Ja, okay. Dankeschön, Frau Krämer. Alles Gute.
Auch. Ihnen auch wieder.
Pater Hubertus, etwas dazu?
Ja, ich denke, dass es natürlich, wir wissen dürfen, dass unser Leben nicht auf die Erde hin ausgerichtet ist. Das ist ja, darum haben wir es ja auch genannt, den Heuschreckenfresser, zu zeigen, es ist unser ganzes Fixierung, unsere Ängste, unsere Zwänge, die wir haben, beschäftigen sich ja ununterbrochen mit, wie komme ich an, was ist meine Zukunft, wie hier sich auf der Erde festzumachen. Und die befreiende Botschaft Jesu und die befreiende Botschaft des Johannes ist, das macht ihr alles, das ist alles recht, wenn ihr es im richtigen Maß tut, aber hebt euer Haupt, wendet euren Blick auf zum Herrn, das ist auch das, was die Mutter Gottes ja uns in der Begegnung mit Elisabeth zeigt, auf Gott zu schauen, um von daher die Kraft zu haben, diesen Alltag zu leben und aber auch zu wissen, meine Heimat ist im Himmel und nicht hier auf der Erde. Und ich muss mich hier nicht in der Erde festwurzeln, sondern ich darf hier, ich sage es jetzt mal, als Flachwurzler sein. Ich brauche hier die Erde, ich lebe hier auf der Erde, aber das Ziel ist der Himmel.
Johannes stand also zu seinen Überzeugungen auch bis in die Lebensgefahr hinein. Und er tritt ja eigentlich, so scheint es, sehr sicher auf. Ganz am Ende des Lebens überrascht uns dann daher so etwas der Bericht darüber, dass Johannes aus seiner Gefangenschaft Jünger zu Jesus schicken lässt, die ihn fragen, bist du derjenige, der von Gott geschickt ist oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Heißt das, Johannes hatte kurz vor seinem Tod doch noch Zweifel?
Ja, also es ist so, dass er natürlich jetzt sich die Frage stellt im Gefängnis, der Messias ist nicht offensichtlich herausgekommen, es ist nichts erkennbar gewesen und da die Frage in so einem Kellerloch kurz vor dem Tod, war es jetzt das eigentlich, habe ich mich geirrt oder nicht? Und dann schickt er die Jünger und Jesus ist interessant, er sagt nicht, ich bin's, sondern er sagt, Blinde gehen, Lahme sehen, ein Verweis aufs Alte Testament auch und er zeigt also das Heilswirken Gottes und somit kann er auch Johannes klar machen, schau, das Heilswirken Gottes ist schon angebrochen, das Reich Gottes ist da, der Messias ist da, nur in einer anderen Weise, als ihr es erwartet habt bislang. Er kommt nicht mit Paukenschlag und Trompeten oder Gewalt und sonst wie, sondern er kommt, der Heiland ist da, die Menschen bekehren sich, sie werden kehren um, sie werden heil an Leib, Seele und Geist. Und das ist, glaube ich, dieses Zeugnis auch, wo dann Johannes sicher getrost auch sehen kann und sagen kann, ja, das ist für mich klare Botschaft, der Herr ist wirklich, das ist wirklich das Lamm Gottes, das ich verkündet habe.
Aber das rückt vielleicht auch unser Bild vom Propheten ein wenig zurecht, wo man meint, da ist jemand, der ist so quasi Automatismus vom Heiligen Geist erfüllt und kann nichts anderes denken. Aber wir erfahren durch diese Begebenheit ja auch, Johannes war auch ganz Mensch und vielleicht musste er auch ein wenig diese dunkle Nacht des Glaubens durchmachen, die Jesus dann auch diese Gottesferne spüren, die Jesus selbst ja dann am Kreuz auch zu spüren bekam.
Ja, da ist er ja in bester Gesellschaft, auch mit den Aposteln, bis auf Johannes, den Lieblingsjünger, sind ja auch alle unsicher gewesen, haben Angst gehabt, sind davongerannt, haben verleugnet. Der Thomas will es nochmal genau wissen. Also ich denke, jemand, der sagt, ich bin absolut sicher und da gibt es gar kein Vertun und das ist immer so und das war immer so, das halte ich schon für fast bedenklich. Nein, sondern die geistliche Erfahrung auch vieler Heiliger ist ja, die dunkle Nacht, die auch der Johannes vom Kreuz beschreibt, die Therese von Avila, also viele große Mystiker beschreiben ja auch diese Dunkelheit, Gottesferne, Mutter Teresa. Also da sind wir immer in der guten Gesellschaft, mit Jesus auf diesem Ölberg auch zu sein und mit am Kreuz zu sein. Und es ist natürlich so, dass auch aus diesem blinde Sehen, lahme Gehen, dieses Wort des Johannes, sich praktisch karitativ für andere einzusetzen, diese Liebe Gottes den anderen zuzuzeigen, das hat sich dann später der selige Gerhard ja auch auf die Fahnen geschrieben und diesen Orden der Malteser und Johanniter gegründet, der ja sich dann praktisch auf die Fahnen geschrieben hat, den Glauben zu verteidigen und dem Herrn Kranken zu dienen. Mhm. Und ich glaube, dass das der Johannes der Täufer eben klar gemacht hat, ihr müsst im Glauben feststehen und dürft aber eure Mitbrüder nicht aus den Augen verlieren, sondern müsst für die da sein, in denen könnt ihr Christus begegnen.
Das ist auch ein Hinweis auf unsere heutige Zeit. Pater Hubertus, eine Hörerin hat angerufen mit der Frage, ob durch die Begegnung von Johannes noch damals in Mutterleib mit Jesus, ebenfalls im Mutterleib von Maria, ob durch diese Begegnung von Johannes die Erbsünde weggenommen worden sei.
Die Erbsünde ist letztendlich erst durch die Erlösung Jesu Christi am Kreuz weggenommen. Deswegen ist Johannes auch, wie wir alle auch, ein ganz normaler Sünder gewesen, der der erst durch die Erlösung Jesu am Kreuz und durch die Auferstehung erlöst worden ist.
Genau, soweit die Frage der Hörerin. Vielleicht noch zum Schluss, Pater Hubertus. Ich zitiere nochmal diese Bibelstelle, was Jesus über Johannes sagt. Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu sprechen. Er sagte, was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Also da sieht man, dass Jesus sich auch so ein bisschen auf diese Vorurteile bezieht, über das vielleicht, was die Leute untereinander geredet haben. Und weiter Jesus, oder wozu seid ihr hinausgegangen, um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und dann kommt noch dieser Zusatz, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Vielleicht noch zum Schluss, warum ist der Kleinste im Himmelreich größer als Johannes?
Tja, das ist ja eine gute Frage. Wir dürfen davon ausgehen, dass derjenige, der im Himmelreich ist, eben schon in die Vollkommenheit Gottes eingegangen ist. Und Johannes der Täufer eben da ja noch vor den Menschen leibhaft stehend war. Ich denke, das ist eine Prophezeiung, dass eben im Himmel es nicht diese Rangunterschiede geben wird, die wir gerne machen. Das ist ein Frommer, der ist näher an Gott und ich bin nicht so fromm, ich stehe weiter hinten bei Gott, sondern dass wir uns den Himmel wirklich vorstellen dürfen, in dieser Einheit der Größe Gottes zu sein, ganz als Person dort zu sein, aber nicht in einer Klassengesellschaft, sondern in dieser Erfahrung, Gott spricht zu jedem sein Ja und jeder ist von Gott her gewollt und gesehen und deswegen ist er auch, wenn er dann den Himmel erreicht, halte ich es, dass diese Aussage es meint, dass es eben da keine heiligeren und weniger Heilige gibt. So ein wenig ein Hiftschuss von mir jetzt gerade.
Vielleicht auch, dass sich alles sich auf Jesus beziehen. Jesus ist da ja durchaus im göttlichen Sinne selbst bewusst zu wissen, dass alles, was sich auf ihn bezieht, unbedingt größer ist als alles andere, was sein kann. Also ja. Genau. Dankeschön. Pater Hubertus, für diese Zeit, die wir gemeinsam an seinem Festtag dem heiligen Johannes dem Täufer gewidmet haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal nachhören möchten, diese Sendung, schauen Sie auf unseren Podcast im Internet www.horeb.org. Dann unter Podcast finden Sie die Möglichkeit, die Sendung nachzuhören. Natürlich auch über den CD-Dienst 08328 921 120. Da gibt es Sendungen zum Bestellen. Vielleicht kennen Sie jemanden, der heute Namenstag feiert. An dieser Stelle alle diejenigen, die den heiligen Johannes zum Namenstag haben, einen herzlichen Glückwunsch. Vielleicht wäre das auch ein Namenstagsgeschenk für jemanden, der nach dem Johannes dem Täufer benannt ist. Alles Gute, einen gesegneten Nachmittag wünscht Gabi Fröhlich und ich bitte Pater Hubertus Freiberg, uns noch seinen priesterlichen Segen mitzugeben.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Gütiger Gott, du hast den heiligen Johannes den Täufer uns geschenkt, dass er uns aufruft, kehrt um, schaut auf das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Schenke uns jetzt die Bereitschaft dieser Menschen, dass wir auch uns aufmachen, Christus nachzufolgen, zu bekehren, umzukehren und ganz gelassen im Alltag unseren Aufgaben und Pflichten nachkommen, wie es den Geboten Gottes entspricht. Dazu segne euch auf die Fürsprache Mariens, der heiligen Elisabeth und des heiligen Johannes Paul, der allmächtige und gütige Gott, durch die Macht des Vaters, die Liebe des Sohnes und durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.